Einen schönen guten Morgen. Das Thema ist ja schon bekannt. Die Texte sind angegeben. Und ich freue mich, heute Morgen über dieses Thema zu sprechen. Ich möchte zunächst den Text lesen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, von Vers 1 bis 8. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche von Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten und durch Heuchelei und Lügengerede, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von den Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme und Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und ist nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes, durch das Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der gute Lehrer, der du gefolgt bist, der Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die liebliche Übung ist zu wenig Nütze. Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des einzigen und des zukünftigen, des jetzigen und des zukünftigen. Ich muss euch eingestehen, diesen Text würde ich freiwillig nicht wählen. Der beginnt nämlich mit dem Satz, der Geist sagt ausdrücklich. Was sagt er denn ausdrücklich? Dass in den letzten Zeiten die Menschen, die glauben, werden abfallen. Das ist ein hartes Wort. Aber der Geist irrt sich nicht. Der kann sich nicht irren. Was muss passieren, dass die Leute von dem echten Glauben abfallen? Es ist ganz klar, es muss eine Verführung geschehen, die in keinem Maßstab zu messen wäre. Und über die Verführung zu sprechen, ist immer schwierig. Ich werde heute Morgen den gesamten Text nicht auslegen, weil dafür haben wir nicht mal Zeit. Aber ich werde die Verführung im christlichen Kontext beleuchten. Warum sage ich Verführung in einem christlichen Kontext? Weil hier erstens für die Gemeinde ausgesagt wird und weil hier Leute angesprochen werden, die an Christus wohl glaubten, verführt wurden und dämonischen Kräften gefolgt sind. Wisst ihr, das ist ein großer Unterschied. Eine Verführung von außen oder eine Verführung von innen. Das sind zwei Paar Schuhe. Eine Verführung von außen, die kann man sehen. Das ist nicht das Gleiche Wenn wir ins Geschäft gehen und ein Auto kaufen wollen und dann präsentiert man uns das Auto mit jemandem. Das ist eine Verführung. Aber das ist nicht das, worüber hier die Rede ist. Hier geht es absolut die Rede, die innerhalb des Christentums geschieht. Das ist ein hartes Ding, was hier ausgesprochen wird. Deswegen versteht ihr, dass ich freiwillig diesen Text ganz bestimmt nicht wählen würde. Aber ich weiß, wir müssen uns als Christen positionieren. Es geht überhaupt nichts anderes, als dass wir uns positionieren werden. Das heißt also, ich werde mich in den ersten zwei Versen bewegen. Ich beginne sehr einfach. Als wir Christen geworden sind, da hat jeder Evangelist gesagt, wenn du das Evangelium annimmst, wird dein gesamtes Leben verändert. Stimmt das? Ja, es ist wahr. Es ist echt wahr. Das Evangelium verändert den Menschen komplett. Jeder, der die Botschaft Gottes einmal gehört hat und der Liebe Gottes gefolgt ist, war verändert. Der zweite Punkt ist auch wahr. Das Evangelium ist in seiner Struktur absolut radikal und führt auch zu totalen, radikalen Veränderungen. Ich mache zwei Beispiele. Dieses Beispiel steht in Matthäus Evangelium Kapitel 9. Da geht Jesus so spazieren mit seinen Jüngern. Er hat noch nicht alle. Und da sitzt ein Matthäus und sammelt die Steuer ein. Und er sagt zu Matthäus, steh auf und folge mir nach. Matthäus steht geschrieben, steht auf und folgt. Auf einmal hat ihm dieses Wort so getroffen, dass er aufstand und sofort folgte. Und wir wissen, Matthäus kehrte nie wieder zurück. Eine totale Veränderung. Das zweite Beispiel steht, ich habe bei Uwe natürlich abgeguckt und habe gedacht, das schreibe ich mir auf, und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 8. Da bringt man diese Frau hin und auf Gesetz verlangt man ihren Tod. Was macht Jesus? Wendet radikal das Gesetz an. Aufgrund von zwei Zeugen konnte jemand gesteinigt werden. Aber die gab es nicht. Die waren alle verschwunden. Und hier kommt eine radikale Änderung. Er fragt sie, verurteilt dich jemand? Wo sind die? Keiner. Radikal. Aber hier fordert er auch eine radikale Änderung und sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist das, was das Evangelium immer macht. Es ist wirklich absolut radikal, total. Die Frage ist an dieser Stelle hier, wie unterscheidet man das, was zu Abfall verführt, und das, was dich motiviert, an Christus dran zu bleiben? Und ich möchte hier ein bisschen etwas entwickeln. Wir wissen, Gottes Liebe kann niemand kaufen und auch niemals verdienen. Die ist so großartig, sie ist so gewaltig. Ja? Danke, Erna. Mein Mund ist total trocken. Diese Liebe, du kannst sündigen, wie viel du willst, aber du kannst Gott nicht anstellen, seine Geschöpfe zu lieben. Versteht ihr das? Und das ist wahr. Das ist absolut wahr. Aber auf anderer Seite, du kannst so viele Geschenke ihm bringen, wie viel du möchtest. Die ist immer noch die größte. Liebe Gottes kann man weder kaufen noch verdienen. Und hier ist, müssen wir immer etwas aussagen. Hier müssen wir etwas feststellen. Bei einer Wahrheit gibt es immer rechts und links tatsächlich so etwas, was uns von der Liebe Gottes abbringt. Die Liebe Gottes, die Beziehung, die Gemeinschaft entwickelt sich immer in der Mitte zwischen der Gesetzlichkeit und auf anderer Seite der totalen Abschweifung. Aber dazwischen entwickelt sich Leben. Und immer dazwischen. Und das ist das, was uns verführen kann. Wir können in totale Gesetzlichkeit abfallen, wo nur Buchstaben zählen. Ja, ich weiß, wie man mit dem Wort Gottes Menschen tot macht. Ich habe es gesehen. Es steht geschrieben. Und man beharrt auf diesen Buchstaben, es steht ja geschrieben. Das stimmt, es steht geschrieben. Aber wisst ihr, bei der Gesetzlichkeit ist das Problem darin, dass man vergisst, Gottes Gerechtigkeit ist gepaart immer mit seiner Barmherzigkeit. Merkt ihr? Was war der Vorwurf Jesu an die Pharisäer? Sie haben ja gesehen, Matthäus war ja ein Zöllner. Das heißt, er war ein Steuereintreiber. Sicherlich hat er es auch was in seine eigene Tasche reingetan. Und sie haben gesagt, mit diesen Leuten niemals was zu tun haben. Das sind doch Leute, ja, oder die Leute, die tatsächlich ihr Körper hingestellt und verkauft haben. Nein, niemals zu tun haben. Und sich selbst hingestellt, es steht geschrieben, ja. Aber was Jesus vorwirft, er sagt ihnen, was euch nötig ist, Barmherzigkeit. Denn wer braucht den Arzt? Ein Kranker. Und Jesus wurde gerade an dieser Stelle angekreidet, dass er mit diesen Leuten Gemeinschaft hat. Merkt ihr? Auf einer Seite die Gesetzlichkeit, aber auf anderer Seite wieder das Totale, dieses, ja, ich kann ja im Prinzip sündigen, wie viel ich will, ich kann der Liebe Gottes nichts abtun. Leute, das geht auch nicht. Das funktioniert so nicht. Dieses Abschweifung total. Ja? Ich habe mehr als 40 Jahre mich mit der Bibel beschäftigt. Und erst jetzt habe ich entdeckt, dass dieses Wahn ist, was ich heute euch sage, nicht neu. Das hat schon die erste Gemeinde gemacht oder gehabt. Da gab es Leute, die ihre Launen entschuldigt haben durch die Gnade. Die haben die Gnade gepredigt zur Entschuldigung ihrer eigenen Leiden. Ja, das, was sie böse gemacht haben. Steht, wo? In Judas Briefkapitel, da ist ja nur ein Kapitel, Vers 4. Aber es ist auch ein Hinweis bei Paulus im Galaterbrief, dass wir unsere Freiheit nicht so weit machen, dass wir tatsächlich sündigen und nicht mehr merken. Das heißt, man kann von der Gnade und Liebe reden, zu entschuldigen eigene böse Taten. Das haben sie gemacht. Und merkt ihr, das ist das andere Extrem. Das ist das andere Extrem auf unserer Liste. Und weiß, dass mein Beispiel ein bisschen hinken wird, weil es die Liebe Gottes doch größer ist, als was ich als Beispiel nenne. Ihr könnt euch vorstellen, dass meine Frau Erna mich liebt. Das hat sie mir gesagt. Ihr habt das ja auch schon oft festgestellt. Wie viel Geschirr kann ich waschen, damit sie mich aufhört zu lieben oder weiter liebt? Für die Liebe gibt es kein Geschirr. Aber ihr merkt, um eine Gemeinschaft und eine Beziehung zu haben, muss man Geschirr waschen. Man muss auch Blumen schenken. Merkt ihr, die Beziehung ist doch etwas ganz anderes. Das heißt, wir können nicht total in eine Richtung abweichen, aber auch nicht total in eine andere Richtung. Um eine Beziehung zu haben, um eine Gemeinschaft zu haben, brauchen wir Blumen. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, was ist dann? Der tut meine Gebote. Merkt ihr? Merkt ihr, wie das ist? Und hier merke ich, dass wir als Christen Probleme kriegen könnten. Hier merken wir, wie auf dieser Gratspalte die Leute sich austoben und beginnen, das eine zu behaupten und das andere zu vergessen. Ja? Die Liebe braucht Ehrfurcht. Die Frau, die Furcht Gottes. Also ich schenke meiner Frau Blumen nicht deswegen, dass ich ihre Liebe gewinnen will, sondern dass unsere Beziehung funktionieren kann und nach 60 Jahren auch noch. Aber das kann man nach Jesus auch übertragen. Wir pflegen unsere Gemeinschaft mit Jesus nicht darum, was wir etwas verdienen, sondern was wir etwas intensivieren wollen, was wir entfalten möchten. Und das ist das, was wir unbedingt begreifen müssen. Wir müssen nie vergessen, die Wahrheit hat immer zwei Extreme. Auf einer Seite die Gesetzlichkeit und auf anderer Seite die Ausschweifung. Und das Leben ereignet sich immer in der Mitte. Ich habe mir gedacht, dass ich heute Morgen ein paar Sätze sagen oder Merkmale sage zu Irrlehre. Wie funktioniert eine Irrlehre in einem christlichen Kontext? Ich muss feststellen, von der, was die Leute sagen und Irrlehrer nachweislich dann sind, das meiste, was sie sagen, stimmt. Und das ist 100% aus dem Wort Gottes entnommen. Ja? Und das macht ja gerade die Schwierigkeit aus. Ich habe nicht umsonst das Wort Liebe genommen. Gottes Liebe kann man wirklich weder bezahlen noch verdienen. Und wenn jemand sich immer auf diesem Bezug immer austobt und immer nur um Gottes Liebe sich schart, ist natürlich wahr, was er sagt. Aber das Problem liegt darin, er hat einen anderen Zweck, eine andere Motivation, warum er sie betont. Und diese Motivation, warum man sie betont, ist nicht immer sichtlich. Nicht immer. Ab und zu schon. Und hier muss man wirklich sagen, diese Irrlehren basieren nicht an absoluten Schwachsinn. Dann hätten wir alle sofort gemerkt, tja, in diese Richtung werden wir nicht weitergehen. Sie basieren auf vielen richtigen. Was dabei noch das Problem liegt, dass sie ihre Kraft aus dem Richtigen speisen. Das heißt, sie nähren sich regelrecht, was sie sagen, und das, was sie sagen, stimmt. Ich mache mal ein Beispiel. Ihr habt ja alle DDR erlebt. Und alles, was sie angekreidet haben, sie haben gesagt, die soziale Ungerechtigkeit ist so groß, dass wir sie bekämpfen müssen. Dass wir müssen, dass alle gleichberechtigt und gleichgerecht behandelt werden. Und im Namen diesen, was haben sie alles gemacht? Sie haben einen Staat gegründet. Eine totale Überwachung. Es gab keine Überwachung wie in diesem Land. Merkt ihr? Das ist wahr, dass die soziale Ungerechtigkeit unter uns nicht okay ist. Dass unter uns gibt Leute, die tatsächlich benachteiligt sind. Oder? Ja. Wenn ich nur denke an die alleinerziehenden Mütter und dann noch mit 3, 4 Kindern, das ist ganz klar. Was machen die Typen, die sie sitzen haben lassen? Was macht der Staat? Aber merkt ihr, das erlaubt mir nicht, eine totale Kontrolle zu übernehmen. Man rechtfertigt das Böse mit dem, was tatsächlich problematisch ist. Ich komme jetzt zurück zu unserem Text. Man hat die Gnade so hoch gemacht, dass man die Sünde tatsächlich gerechtfertigt hat durch die Gnade. Schlimm. Und das ist das, was heute tatsächlich geschieht. Und daraus nimmt man, gewinnt man diese Kraft und sagt, guck mal, ich habe doch recht. Wisst ihr? Ich kenne vieles, was im Namen der Liebe gemacht wurde. Ja. Aber dieses vieles, was im Namen der Liebe gemacht wurde, ist falsch. Ich bin jetzt im Kontext tatsächlich der Christenheit. Habt ihr nicht gehört, dieses Evangelium, das Wohlstand verspricht? Und dieses Evangelium sagt ganz einfach, wenn du von Gott etwas wünschst, dann musst du das nur einmal proklamieren. Denn die Worte haben einen Einfluss. Und dann zitieren sie viele Bibelstellen. Haben die Worte einen Einfluss? Doch, selbstverständlich. Monika sagt nein. Doch, die Worte haben Einfluss. Wenn du mit einem schlechten Laune kommst und dann kommt ein Mann und begrüßt dich freundlich und da feiern sie die Laune gut, oder? Die Worte waren Einfluss. Aber durch die Proklamation der Worte bedeutet nicht, dass du reich wirst. Man benutzt Bibelstellen, zum Beispiel, ja, Abraham war doch ein reicher Mann. Ja, ist wohl. Es kann auch sein, dass Gott dir tatsächlich Reichtum schenkt. Aber merkt ihr, es kann sein, aber es muss nicht sein. Und die meisten Christen sind, ich hoffe, dass sie jetzt sagt, nicht reich. Ja? Es gibt unter uns Christen tatsächlich Milliardäre. Ja, gibt es. Aber dadurch, dass wir nur bestimmte biblische Worte benutzen und berufen uns auf das Evangelium, es wird nicht immer sein, dass du reich wirst. Und auch nicht jede befohlene Krankheit wird sofort eine Heilung vollziehen. Und das ist wichtig. Ja, manchmal beten wir sehr lange. Wisst ihr, wie lange Isaac um einen Sohn gebeten hat? 20 Jahre. Nach 20 Jahren, 20 Jahre getestet, probiert, nichts. Und dann auf einmal, zack, zwei Kinder. Gott hat das Gebet erhört und da kamen zwei Kinder. Merkt ihr, dass das so 1:1 nicht immer übertragbar ist? Dieses Evangelium ist verfälscht. Was mich an dieser Stelle sehr stutzig gemacht hat, das, was ich euch sage, stimmt. Diese Botschaften helfen tatsächlich auch Menschen. Ja, da geschehen auch Wunder. Ich kann sie nicht immer erklären. Aber geschehen Wunder. Das ist verblüffend, aber es ist ein Fakt. Aber wisst ihr, nicht alles, was sozusagen mit Wunder verbunden ist, mit schnellem Wachstum verbunden ist, sofort zu sagen, naja, da muss die Lehre stimmen. Das kann man so nicht machen. Ihr könnt ins Internet gehen und einen Namen Vissarion eingeben. Das ist ein russischer Mann, der sich ausgibt, er wäre gekommener Christus. Und ihm folgen Leute. Über 4000 Menschen sind schon jetzt gefolgt. Und es nimmt zu. Wisst ihr, dass in diesen Dörfern, wo sie wohnen, gibt es keine Polizei. Da gibt es keine Polizei. Die Leute leben eine gesunde Struktur. Aber wisst ihr, Jesus ist trotzdem nicht gekommen. Und dieser Mensch ist ein Irrlehrer. Aber das, was er sagt, ich habe reingeguckt, ich kann ja auch Russisch verstehen, das, was er sagt, ist wirklich zu gebrauchen. Und es geschehen Wunder. Aber Irrlehrer ist er trotzdem. Merkt ihr? Und das ist alles in schönen christlichen Kontext, mit der Bibel begründet. Wie geschieht das? Das geschieht eindeutig durch die Heuchelei. Ich habe im Internet Slogans gesucht und ich habe eine sehr gute Formulierung gefunden. Heuchelei ist eine verfeinerte, fromme Lüge. Sie hat den Anschein, aber ist trotzdem gelogen. Und durch diese Heuchelei, was die Leute so anbringen, verführen sie tatsächlich uns Christen. Und dieser Text ist unbarmherzig zu diesem. Sie werden von Jesus abfallen. Ich gucke auf die Uhr. Meine Zeit ist jetzt fast abgelaufen. Ich hatte noch einen anderen Punkt, den ich unbedingt sagen wollte. Ich muss ein Gegengewicht machen. Was ist aber, und ich werde heute diese Punkte nicht so richtig erläutern, aber ich werde sie wenigstens nennen. Was ist denn die wahre Lehre? Ich sage euch, die wahre Lehre ist grundsätzlich auf die gesamte Bibel ausgehend. Sie stimmt mit der Aussagen der gesamten Bibel aus und zieht niemals nur einzelne Worte heraus. Wenn wir etwas hören, ist eindeutig, dass das, was gehört wurde, muss im Kontext der gesamten Bibel gesehen werden. Und niemals versuchen, ihm auszureißen. Was wir auch unterstreichen müssen, ganz deutlich unterstreichen müssen, alle Lehren, die man so hört, müssen unbedingt im Neuen Testament begründet sein. Ganz wichtig. Aus dem Alten Testament, da gibt es so manche schwammige Sachen. Und ich mache nur ein Beispiel. Man sagt zum Beispiel das Hohelied. Ja, das Hohelied, das weißt ihr, das haben die Leute doch sich ausgedacht und haben es reingeschrieben. Wenn das Hohelied nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann habe ich ein Problem. Wie viele Bücher sind dann noch nicht vom Heiligen Geist inspiriert? Da sind die Sprüche doch gleich nebenan, oder? Da merkt ihr doch. Aber das, was dort steht, finden wir unbedingt auch im Neuen Testament. Ich mache noch die Sache krass. Wisst ihr, dass der Glaube an das Wort Gottes schon im Alten Testament galt? Wir haben heute gehört. Merkt ihr, der Glaube kommt aus dem Wort. Und das steht im Alten Testament, wir haben es ja gehört. Abraham glaubte und aufgrund dessen, dass er geglaubt hat, hat Gott ihm gerecht erklärt. Merkt ihr? Dieser Gedanke ist im Alten Testament 100% verankert. Der setzt sich aber auch 100% im Neuen Testament fort. Und das ist das, was wir unbedingt berücksichtigen müssen. Wir müssen darauf achten, dass Jesus das einzige Zentrum ist. Sowohl im Neuen wie im Alten Testament. Mit diesem Satz möchte ich auch heute die Predigt beenden. Denkt dran, die Liebe entfaltet sich tatsächlich da, wo eine Beziehung und eine Gemeinschaft entsteht. Und da sind tatsächlich Blumen und das Geschirrwaschen auch mal nötig. Amen.